Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer frisch geduschten Folge Hoffefunk, einen Tag vor unserem Auswärtskracher bei Borussia Dortmund. Und Jonas, zur Begrüßung möchte ich direkt mit einem Zitat von der Seite web.de mit ins Boot holen. Sie schreiben nämlich, Hoffenheim lässt Chance auf Platz 1 liegen. Trifft es das und kann man uns wirklich auf diesem Niveau schon sehen, wie es offenbar web.de tut?
Ah, okay, interessante Aussage. Und damit auch erstmal Hallo von meiner Seite an alle ZuhörerInnen. Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass die Aussage von web.de natürlich nicht falsch ist. Selbst wenn man das Spiel überhaupt nicht gesehen hätte, könnte man natürlich sagen, sie haben eine Chance liegen lassen, weil rein rechnerisch hätten wir ja mit einem Sieg Erster werden können.
Ja.
Da muss man das Spiel ja gar nicht gesehen haben. Das heißt, web.de hat schon mal nicht gelogen. Es ist vielleicht ein bisschen Clickbait. An sich muss ich aber schon sagen, und ich glaube, das wird sich jetzt auch gleich bei unserer Analyse des Spiels rauskristallisieren, was auch deine Meinung dazu ist und wie wir zu dem ganzen Spiel stehen, dass es dann schon alles in allem ein gerechtes 2:2 war, meiner Meinung.
Ja, und genau, und dann passt die Aussage natürlich nur so halb, aber genau das werden wir uns so ein bisschen angucken, denn es geht natürlich zunächst mal um das Spiel gegen Union Berlin, unser erstes Heimspiel, bei dem ich ja auch vor Ort war. Und ich versuche vielleicht mal dich, Jonas, du hast ja leider, weil es bei mir eine sehr spontane Aktion war, leider spontan keine Zeit gehabt und viele Hörer vermutlich auch nicht. Deswegen versuche ich euch alle mal so ein bisschen audiovisuell mit in die Situation zu holen. Mal gucken, ob das funktioniert. Jonas, was war das?
Ja, ich gehe mal davon aus, dass es ein Tor von uns war, oder
ja,
nicht?
Ja, vielleicht kannst du auch an den Jubelschreien erkennen, welches. Nein, Quatsch. Das war.
Warte, es war mit Sicherheit. Das müsste das 2:2 von Brun Larsen gewesen sein.
Nee, es war tatsächlich das Tor von Kevin Akpoguma nach dieser traumhaften Lobflanke von Angelo Stiller.
Jetzt, wo du es sagst, habe ich es rausgehört. Das war dann doch... Das war dann doch die Stimmlage von Akpogumas Tor. Ja, genau, war mein Fehler.
Ja, nee, genau. Also, vielleicht fangen wir mal ein bisschen so an. Also, ich war ja wirklich live im Stadion. Ein paar interessiert es vielleicht, wieso meine Eindrücke dort waren. Wir haben uns ja auch schon privat ein bisschen ausgetauscht, so wie der Unterschied war zwischen der Übertragung bei The Zone und quasi live vor Ort. Zunächst mal muss man sagen, fand ich es wirklich im Vergleich dazu, was man so erwartet hat beim Spiel Hoffenheim gegen Union, wirklich erfreulich. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, gerade in der ersten Halbzeit, das hat man im Fernsehen bestimmt genauso gesehen. Wo wir so ein bisschen Unterschiede hatten, Jonas, war ja, wir wissen ja alle, es waren glaube ich 8.015 Zuschauer im Stadion, jetzt nicht so berauschend, wenn man bedenkt, dass es glaube ich 15.000 oder 14.000 hätten sein dürfen, aber... Ich saß ja im V-Block, also so leicht im Eck, aber doch sehr nah bei der Süd und muss sagen, der Stimmung hat das eigentlich nicht wirklich geschadet, denn die ganze Südseite war doch ziemlich voll, gerade im Vergleich dazu, wie es voll eben sein darf. Und meines Wissens nach boykottieren ja auch weiterhin einige Ultragruppen die Spiele. Vielleicht stimmt das nicht, schreibt mir, falls ich da nicht mehr auf dem aktuellsten Stand bin, aber gerade dafür war das wirklich von der Stimmung her wirklich gut. Auf der anderen Seite kam natürlich auch dazu, Union Berlin hatte vielleicht 100 Leute mit dabei, die man vereinzelt gehört hat, aber 100 Leute sind eben auch nicht wirklich aussagekräftig. Und jetzt kannst du dir vielleicht mal gegenüberstellen, wie du es am Fernsehen wahrgenommen hast.
Ja genau, das war ja auch deine Frage direkt nach dem Spiel, als du dann wieder Zeit hattest, mit mir zu schreiben oder zu interagieren. Und da hast du ja gleich zwei Punkte gefragt an mich. Erstens mal, wie fandest du das Spiel? Weil ich es ja dann doch vielleicht, wenn du so leicht hinterm Tor saßt, vielleicht im Fernsehen doch mit Zeitlupe und alles Mögliche, alles ein bisschen besser gesehen habe, sportlich gesehen natürlich. Mhm. Und der zweite Punkt natürlich, kam es im TV bzw. bei The Zone auch so rüber, dass die Stimmung okay war, den Umständen entsprechend.
Oder ich würde sagen, dafür, dass es 8000 Zuschauer waren, würde ich sogar sagen, die Stimmung war wirklich gut.
Ja, vielleicht muss ich meine Antwort, die ich dir damals gegeben habe, auch ein bisschen revidieren, weil ich habe dann zu dir gesagt, ja, die Stimmung ist mir jetzt nicht besonders aufgefallen. Also mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass von unserer Süd übermäßig viel kam, aber mir ist jetzt auch nicht aufgefallen, dass von Union Berlin Seite viel kam. Also es war schön, wieder so zu hören, dass wieder Raunen im Stadion war, dass geklatscht wurde und so weiter. Aber dass jetzt wirklich Fangesänge dauerhaft zu hören waren, das war nicht so. Aber den Umständen entsprechend, dass vielleicht, ich weiß nicht, wie viel in der Süd am Ende standen, vielleicht 1.000 bis 2.000 nur, oder?
Mehr wären es ja nicht gewesen. Aber ich würde schon sagen, dass das bestimmt locker ein Drittel im Bereich der Süd war.
Okay, aber ein Drittel ist natürlich nicht das Ganze. Und dafür war es vielleicht in Ordnung. Und den Punkt, den du auch genannt hast, den muss man auch noch mit reinbringen, dass man natürlich auch nicht weiß, wo die Mikrofone und die Kameras des Übertragenden sind. Also die sind vermutlich, oder man weiß es ja auch von den TV-Bildern bei The Zone und bei Sky, dass die bei der Haupttribüne sind. Und da kann es natürlich sein, dass man die Stimmung nicht übermäßig einfangen kann und dass es jetzt vielleicht nicht so übermäßig rauskommt, wie es dann tatsächlich war. Aber wenn du sagst, dass dein Eindruck vor Ort war, dass es für 8000 Mann im Stadion wirklich eine ansprechende Stimmungsleistung war, dann glaube ich dir da und es freut mich auf jeden Fall.
Ja, genau. Ich bin natürlich auch so ein bisschen mit Sorge hingegangen und dachte, man musste ja vorher schon, ich glaube am Donnerstag davor waren 7000 Karten verkauft, dann denkt man sich dann direkt so ein bisschen, oh, wow, wow. Aber das war natürlich auch so ein bisschen der Grund, warum ich dann spontan gesagt habe, okay, da muss ich auch hin. Und eben, also es war absolut nicht schlecht und es war wirklich trotzdem ein schönes Fußballerlebnis. Und es wurde auch verhältnismäßig durchgesungen. Also, wie gesagt, vielleicht steht eben, stehen die Mikros wirklich in der Nähe der Trainer bei der Haupttribüne oder so. Ich weiß nicht genau, was da der Grund für ist, aber wenn man da sitzt in der Nähe, wo ich saß, dann ist es... Und ich finde das generell, ne? Also wenn ihr euch jetzt fragt, ihr seid nicht so oft im Stadion, wo soll ich sitzen, finde ich das eigentlich immer ganz sinnvoll. Man muss ja nicht unbedingt stehen in der Süd, aber da in der Nähe der Süd gibt es auch relativ billige Plätze bei R, T oder U oder V, wo ich saß. Und da hat man, finde ich, eine ganz gute Übersicht, wenn man so in einem mittelhohen Bereich sitzt und fängt auch die Stimmung ganz gut auf. Deutlich besser als in der Haupt- oder Gegentribüne, wo eben vielleicht die Sicht ein Tick besser ist, weiß ich gar nicht mal, aber eben natürlich ja eher dann die Opernbesucher sitzen. Was ja bei allen Vereinen der Fall ist.
Ja, genau. Und ein anderer Punkt. Vielleicht ist ja auch mit ein kleiner Grund dafür, dass es dann doch verhältnismäßig nur 8000 BesucherInnen war, dass viele vielleicht auch noch nicht ganz wissen, wie gehe ich jetzt mit diesem ganzen Corona-Zeug um? Also wie ist das denn gehandhabt worden? Also hattest du Probleme irgendwie? Was musstest du vorzeigen? Nimm da doch mal unsere Zuhörenden mal so ein bisschen mit.
Ja, also genau, das hat vielleicht manche so ein bisschen Angst gemacht. Ich hatte da auch so ein bisschen Bauchschmerzen, einfach nur, ob alles klappt, ob man in den Stau kommt und dann irgendwie Probleme bekommt oder so. Aber also da kann ich komplett alle Sorgen wegwischen und alle nur ermuntern, zum nächsten Heimspiel gegen Mainz 05 zu gehen. Denn es ist folgendermaßen. Also man kann sich die Tickets generell nur online kaufen, aber das ist überhaupt kein Problem. Also ich habe sogar noch Tickets für 20 Euro bekommen, sehr kurzfristig. Es gibt natürlich so ein paar Voraussetzungen. Also je nach Block gibt es Zugangsslots. Also der eine Slot ist 14 Uhr bis 14.30 Uhr und der andere 14.30 Uhr bis 15 Uhr. Ich habe aber den Eindruck, muss ich ganz ehrlich sein, dass die nicht so wichtig sind. Zumal es ja auch passieren kann, dass man eben im Stau steht. Und was soll dann passieren? Naja, es passiert eben nichts, weil man will ja, dass die Fans, die gezahlt haben, auch reinkommen. Also das ist erstmal eine Hürde, die nicht so wichtig ist. Und ich habe es auch mal geschafft, Jonas, wir waren ja früher auch relativ regelmäßig im Stadion, dafür, dass wir ja ziemlich weit weg gewohnt haben beide. Und da haben wir es ja echt selten geschafft, wegen Staus zeitig da zu sein. Und ja. Diesmal, oder haben es dann oft geschafft, eben gerade so zum Badener Lied oder so. Was ja eigentlich auch völlig okay ist. Aber diesmal war ich, glaube ich, 14.35 Uhr im Stadion oder so. Und das war wirklich auch sehr entspannt. Also von allem.
Das glaube ich dir.
Ja. Dann noch eine Bratwurst zu essen und so. Also kann man wirklich auch nur empfehlen. Man langweilt sich da absolut nicht, wenn man ein bisschen was mit der TSG anfangen kann. Ja, was da vielleicht dann noch dazu kommt, also es gibt auch alles Mögliche an Essen. Es gibt keine alkoholischen Getränke, wahrscheinlich damit die Bestimmungen einigermaßen eingehalten werden. Aber so ein alkoholfreies Bier ist auch nicht verkehrt. Also finde ich jetzt, sonst wird man eh nachmittags immer so müde. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Also gehen wir nochmal darauf ein, was so anders ist als sonst. Also Punkt 1 ist, der wirklich ein Vorteil ist, es gibt im Schnitt natürlich weniger Staus, weil ja nur maximal 15.000 Leute rein dürfen. Genau, es gibt auch deutlich weniger Parkplatzprobleme. Man steht auch am Parkplatz nicht so krass im Stau wie sonst. Es geht in dem Fall einfach im Schnitt schneller. Das ist schon mal ganz gut. Und beim Reinkommen ist es vielleicht ein Tick komplizierter, aber man muss eben gar nicht so viel vorzeigen. Man muss vorzeigen natürlich sein Ticket. Dann eine der 3Gs, entweder genesen, getestet oder geimpft. Also einfach auf dem Handy vorzeigen oder den Impfpass vorzeigen oder eben den Test vorzeigen. Und Perso oder Führerschein, um eben zu zeigen, okay, ich bin der, der da auch steht. Weil die Tickets sind auch personalisiert und natürlich auch der Impfpass zum Beispiel. Aber das ist an sich alles kein Act. Was es deutlich leichter macht, ist, wenn man diese Luca-App hat, die man vielleicht kennt, weil man dann einfach nur einscannen kann und durchgehen kann. Man kann aber auch auf der TSG-Homepage einfach ein DIN A4-Blatt mit seinen Daten ausfüllen und irgendwie abgeben oder so. Dauert dann natürlich einen Tick länger, aber geht auch. Also ganz ehrlich, es ist eigentlich überhaupt nicht kompliziert, meiner Meinung nach. Und es wird auch pragmatisch gehandhabt. Das ist jetzt nicht super pingelig und geht auch nicht wirklich länger als sonst. Eben auch gerade dadurch, dass ja nur halbe Kapazität erlaubt ist.
Genau, genau.
Also und was im ich Stadion, auch
gut finde, und das vielleicht...
Im Stadion, ja. Das stört vielleicht manche auch, es ist ja nach Schachbrettmuster, das heißt, man hat, es ist immer ein Platz frei. Ich glaube, offiziell müsste man theoretisch auch einen Platz freilassen gegenüber denen, mit denen man da ist. Das macht man natürlich nicht, finde ich auch ehrlich gesagt persönlich legitim. Wenn man jetzt mit seinem besten Freund da ist oder mit seinem Bruder oder mit seiner Freundin, da einen Platz freizulassen, ist natürlich albern, aber es ist schon so organisiert, dass man gegenüber anderen Gruppen immer die 1,5 Meter Abstand hat. Deswegen kann man auch die Maske abnehmen und ist eigentlich alles auch im Stadion entspannt. Und wenn man selbst in Richtung der Süd sitzt, fällt einem auch gar nicht so sehr auf, dass das Stadion doch recht leer ist. Klar, man guckt dann rüber auf die andere Seite und sieht, dass es da recht leer ist, aber im eigenen Block, jetzt im U-Block, im V-Block, im S-Block, ist es doch recht voll und kriegt man auch gut Stimmung aufgefangen, sag ich mal.
Ja, und ich glaube, es ist auch einfach so, dass man ja aus nichts kommt. Und deswegen freut man sich natürlich auch schon über 8000 Leute mal wieder im Stadion zu sein. Ja, und was ich abschließend dazu noch sagen wollte, ich hatte es auch letztens mit einem Freund darüber, weil es ja jetzt auch nicht nur im Stadion auch wieder losgeht, mit 3Gs zum Beispiel, dass wir da vereinzelt Clubs aufmachen und dass man da Partys feiern darf und so. Da wollte ich noch sagen, dass ich es absolut gut finde und es auch wichtig finde, dass auf diese 3Gs auch wirklich geachtet wird. Also ich verlange, ich als Person, die jetzt ein Ticket kauft und ins Stadion geht oder sonst wohin geht, und wir beide, wir haben ja da keine Probleme, wir sind ja beide schon länger geimpft, aber und auch Leute, die sich jetzt vielleicht nicht impfen lassen wollen, haben ja die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Also ist ja alles kein Problem. Die Leute haben einen Nachweis darüber, dass sie für diesen Tag nicht ansteckend sind. Und ich finde, da hat dann der Veranstalter und in diesem Fall die TSG Hoffenheim eine absolute Verantwortung dem Kunden gegenüber, also der dieses Ticket kauft, dem Fan gegenüber, dass keiner in diesem Stadion sitzt, der diese 3Gs nicht vorgewiesen hat und zeigen konnte. Und ab dann ist dieser Raum, in dem wir uns dann befinden, wirklich vollkommen legitim, wenn man da dann sagt, ja komm, wir setzen uns ein bisschen näher oder was weiß ich, beim Toilettenanstehen muss man jetzt, wenn man da mal nur 1 Meter steht statt 1,5, dann geht jetzt auch nicht die Welt unter. Aber ich finde, das ist die Voraussetzung dafür, momentan ein normales Leben zu führen, dass man einfach sagt, komm, diese 3Gs müssen gewährleistet sein und der Veranstalter gibt mir sein Versprechen, dass er dafür auch Sorge trägt. Und das wollte ich nur noch abschließend sagen. Deswegen finde ich das gut, dass man da auch etwas vorweisen muss.
Ja, genau. Sehe ich genauso. Und wirklich die Ermutigung für das Spiel gegen Mainz in anderthalb Wochen oder in eigentlich eher einer Woche hinzugehen.
11. September.
Und da die... Ah ja, genau. Da bin ich noch gar nicht so weit in meinem Kalender vorgerückt. Aber gut zu wissen, auf jeden Fall für das Spiel gegen Mainz, da die 10.000 zu knacken. Natürlich liegt es auch ein bisschen daran, dass eben aus Berlin fast niemand mitgefahren ist. Ne? Also hätten die Berliner ihr Kontingent ausgeschöpft, wären wir direkt irgendwie bei 8.600. Aber das ist ja auch völlig verständlich. Deswegen hoffe ich auch, dass morgen, es ist ja heute bei uns Donnerstag, 10.30 Uhr gerade, dass morgen in Dortmund einige 100 TSG-Anhänger dabei sind. Klar kann man jetzt nicht verlangen, aber freuen würde es mich auf jeden Fall sehr. Aber jetzt gehen wir doch mal ein bisschen analytischer rein aufs Spiel gegen Union Berlin, das 2:2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Aber jetzt gehen wir doch mal ein bisschen analytischer rein aufs Spiel gegen Union Berlin, das 2:2.
Ja, also ich habe es ja eingangs schon gesagt. Meiner Meinung nach, und da spreche ich auch für die beiden Trainer auf der Pressekonferenz danach, für Urs Fischer und für Sebastian Hoeneß, es war ein leistungsgerechtes Unentschieden. Beide Trainer sind, würde ich sagen, ja, also Urs Fischer auf jeden Fall und ich würde auch sagen, auch Sebastian Hoeneß wirkte zufrieden mit dem Punkt. Rein objektiv muss ich sagen, also als objektiver Beobachter, wenn ich mal kurz ausklammer, dass ich die TSG liebe, dann muss ich auch sagen, dass es ein hochklassiges Fußballspiel war. Ich fand es wirklich ein gutes Bundesligaspiel.
Gerade erste Halbzeit.
Also man hatte nicht das Gefühl, dass hier zwei Mannschaften irgendwie rumstolpern oder dass nur lange Bälle geschlagen werden oder dass die Chancen Zufallsprodukte sind. Das waren wirklich schön rausgespielte Pässe, schöne Pässe in die Spitze. Und da muss ich auch mal sagen, warum ist das passiert? Nicht nur, weil Union Berlin und die TSG Hoffenheim auch gute Mannschaften sind, gute Bundesliga-Mannschaften, sondern weil es einfach irgendwie so ein Duell war, der Genies im Mittelfeld. Also Max Kruse gegen André Kramaric, das war schon so ein Battle, auch wenn beide jetzt nicht die offensiven Abschlüsse hatten, außer Kruse einmal. Was die für Pässe beide rausgezaubert haben, das war schon wahnsinnig, wahnsinnig gut anzugucken. Und ja, was würdest du sagen, David? Wer hätte denn gewinnen können? Oder sagst du, 2:2 ist vollkommen in Ordnung und keiner hätte den Sieg verdient gehabt?
Ja, also zunächst mal noch zu Max Kruse. Das ist mir auch live im Stadion tatsächlich aufgefallen, dass er einfach gerade im Vergleich zu vielen anderen Unionern einfach ein vielleicht sogar überdurchschnittlicher Bundesligaspieler ist. Und das sind die meisten Berliner eben nicht, muss man einfach ganz hart so sagen. Das sieht man eindeutig. Was mir aber auch aufgefallen ist, einmal gab es eine sehr interessante Kontersituation. Und wenn da nicht Max Kruse steht, sondern Avoni, ist das eine hundertprozentige. Und Max Kruse ist einfach unfassbar langsam. Da musste ich kurz lachen, um jetzt nach dem Positiven auch nochmal was Negatives nachzuschieben. Und ich glaube, er war sogar im Laufduell mit Posch, der ja nachweislich jetzt nicht unser schnellster Abwehrspieler ist. Aber das ist ja auch bekannt, dass Max Kruse, sagen wir mal, schon besser in Form war. Nochmal zurück jetzt zu deiner Frage. Also ich will erstmal eine Statistik kurz anführen, die Expected Goal-Statistik. Und die sagt aus, dass wir 0,97 Tore hätten schießen müssen und Union Berlin 2,35. Könnte man ja sagen, okay, klare Sache, Dusel für uns. Sehe ich anders. Aus mehreren Gründen. Zum einen, wenn wir uns mal angucken, was die Trainer gesagt haben, hast du hier schon ein bisschen Bezug drauf genommen. Hoeneß war mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden und war dann mit der zweiten unzufrieden und meinte, naja, das reicht dann am Ende nicht, um zu gewinnen, wenn man in der zweiten Halbzeit so spielt. Urs Fischer sagt, dass es ein tolles Spiel von seinem Team war. Das zeigt schon so ein bisschen die unterschiedliche Erwartungshaltung. Also Union hätte wohl vor dem Spiel schon das Unentschieden unterschrieben und Hoeneß wollte wohl vor dem Spiel den Sieg. Also ein bisschen übertrieben gesagt jetzt. Ist mir übrigens auch im Spiel aufgefallen, die letzten 5-6 Minuten wollte Union nicht mehr aufs dritte Tor gehen. Das hat man ganz klar gemerkt. Wir haben es noch versucht, jetzt auch nicht besonders erfolgreich offensichtlich, aber versucht wurde es von unserer Seite aus, zumindest noch. Und trotzdem komme ich zu dem Ergebnis, ähnlich wie du, Jonas, dass es ein verdientes 2-2 war. Und das kann ich mit einer Sache belegen, die mir auch im Stadion aufgefallen ist. Und zwar mit der Passquote. Also Union Berlin hatte zwar ordentliche Chancen, hat aber kein gutes Bundesligaspiel im klassischen Sinne gemacht, würde ich sagen. Für ihre Verhältnisse auf jeden Fall. Aber Jonas, was denkst du? Passquoten, hast du es dir angeguckt zufällig?
Ja, tatsächlich. Und das ist ja wirklich erschreckend. Also unsere Passquote, es liegt ja bei 84%.
Absolut solide. Was, sogar gut.
Ja, genau. Kann man nicht maulen. Ist wirklich in Ordnung. Und die Unioner Passquote liegt einfach bei 69%. Also 31% der Pässe landen einfach beim Gegner. Und da muss man schon sagen, ich finde die Passquote ist so ein, ich will nicht sagen unterschätzte Statistik, aber ich finde die Passquote ist so unfassbar wichtig fürs Spiel. Die sagt so viel über das Spiel aus, dass man fast sagen muss, mit 31% Fehlpässen der Unioner hätte man schon vielleicht den ein oder anderen Konter mehr setzen können von unserer Seite.
Ja, interessante Aussage, genau. Und es ist trotzdem aber auch beachtlich, mit dieser Passquote so gute Chancen zu kreieren, um jetzt nochmal was Positives zu sagen, weil es auch wirklich so ist.
Ja, und das ist die Chancen von Union und sie hatten genug, also sie hatten mehr Hochkaräter als wir, das muss man so deutlich sagen, auch wenn sie deutlich weniger Ballbesitz hatten, wirklich deutlich weniger, 36% Ballbesitz, aber die Hochkaräter von Union waren individuelle Leistungen von Awoni und Kruse, muss man schon leider so sagen, also da haben meistens nicht viel mehr ihre Beine mit dabei gehabt.
Ja, Awoni ist mir tatsächlich auch positiv aufgefallen, ich weiß nicht, wie es am TV war, auch aufgrund seiner Spritzigkeit, aber der hat immer Gefahr ausgestrahlt. Aber
Das ist ein brandgefährlicher Typ.
Ja, also permanent bist du da alarmiert. Ich glaube, über 6 Millionen hat er gekostet für Union, aber hat sich
gelohnt. 6,5 Millionen.
Soweit ich das beurteilen kann. Ich muss aber auch sagen, trotz der 2 Gegentore hatte unsere Abwehr das doch relativ gut im Griff, wenn man einfach gesehen hat, was Awoni und Kruse zu leisten imstande sind. Also ich finde generell den Berliner Kader nicht so beeindruckend, aber gerade vorne drin ist es eigentlich schon stark, Awoni und Kruse.
Die beiden sind auf jeden Fall stark und auch die Dreierkette finde ich gut. Also wenn ich sogar für Union-Verhältnisse, was man da eigentlich erwartet hätte, als sie aufgestiegen sind, sehr gut. Also mit Knoche, mit Friedrich, den feiere ich ja sowieso, Friedrich. Ja. Und dann Jeckel, der reingekommen ist, der ein solides Spiel gemacht hat, den ich jetzt bis dato nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Da hatte ich eigentlich eher Baumgartl erwartet. Aber im Mittelfeld finde ich tatsächlich, dass es da ein bisschen dünner wird bei Union, gerade mit einem Haraguchi, Ingwarzen, einem Rani Khedira.
Absolut, ja.
Das ist jetzt, sagen wir mal so, kein Conference-League-Niveau, hätte ich jetzt gesagt. Nein. Also kein Niveau, wo man sagen würde, dieser Verein wird Platz 7. Aber da merkt man halt, dass die Grundstruktur stimmt. Also man hat hinten eine sehr solide Verteidigung und vorne halt wirklich individuelle Klasse, die auch mal in einem sehr plätschernden Spiel, wo eigentlich nicht viel geht, mal den einen oder anderen Stich setzen können. Und damit haben sie ja letztes Jahr sehr gute Leistungen gebracht. Und auch dieses Jahr glaube ich auf gar keinen Fall, dass Union Berlin da irgendwas mit dem Abstieg zu tun haben wird.
Nee, also das sieht wirklich in der Hinsicht gut aus, aber ich würde mich, was Union geht, jetzt, wenn ich mich festlegen müsste, so eher so Richtung Platz 10, ehrlich gesagt, festlegen, gerade eben aufgrund der Conference League unter anderem. Jetzt war das ja quasi ein Freilos hier gegen den finnischen Erstligisten Koips, aber das wird schon noch. Ich habe das Spiel übrigens ein bisschen angeguckt, Jonas, auf Sport 1, kam das ja live.
Haben ja 4-0 gewonnen.
Es war wirklich unfassbar langweilig, es tut mir wirklich leid.
Ja.
Also, dass ein 4-0 so langweilig sein kann, ich mag ja wirklich Fußball sehr gerne, aber das habe ich nicht geschafft, komplett anzugucken, auch wenn ich eigentlich Zeit hatte.
Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also da war unser 4:0 gegen den FCA bestimmt deutlich spannender.
Ja, absolut.
Vor allem aus subjektiver Sicht für uns.
Dann hätte ich jetzt noch eine kurze Mini-Rubrik zum Abschluss von Hoffenheim Union Berlin. Und zwar so ein bisschen, machen wir nicht so oft, aber ich habe extra darauf geachtet, so ein bisschen Spieler-Tops und Flops. Ist nur so die ein, zwei, die dir jeweils aufgefallen sind, Jonas, vielleicht. Ich habe mir schon Namen sogar aufgeschrieben.
Wer mir bei uns aufgefallen ist.
Genau, eher im Bereich Tops oder im Bereich Flops.
Für dieses Spiel. Ja, genau, damit können wir ja auch noch einherbringen, so ein bisschen was über die Tore zu sagen.
Genau, so habe ich es gedacht.
Ja, wahrscheinlich damit. Genau. Also erstmal muss ich sagen, der wurde auch in der Pressekonferenz genannt, dass Angelo Stiller wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat, vor allem in der ersten Halbzeit. Wenn man bedenkt, dass das 1:1 von Akpoguma erstens mal Stillers Vorlage war und Punkt 2 auch Stillers Balleroberung. Stiller holt sich den Ball selbst und dann wird ein bisschen rumgepasst, Kramaric im Zentrum, Kramaric spielt ihn wieder auf Außen zu Stiller und dann eine Flanke wirklich direkt, also wirklich den spielt er auch nicht jedes Mal so, wirklich genau auf den Kopf von Akpo.
Ja.
Und damit bin ich auch schon bei meinem zweiten Spieler, der mich zum zweiten Mal in der zweiten Woche schon wieder positiv überrascht hat, Kevin Akpoguma. Also wahnsinnig, was der auch für ein Tempo mit dem Ball hat. Ich kann mich an eine Szene erinnern in der zweiten Halbzeit, als er da am Linksverteidiger Ryerson vorbeigeht und in die Mitte spielt und da Dabur dann knapp am Tor vorbeischießt.
Ja.
Also was für ein Tempo der hat.
Ja, enorm.
Da neigt man ja fast schon zu sagen, dass man versteht, warum Alfred Schreuder ihn damals linker Flügel hat spielen lassen. Also so weit will ich jetzt nicht gehen, aber du weißt grundsätzlich, was ich meine.
Ja, er hat da auch nachweislich einen enormen Topspeed. Vielleicht nicht den allerbesten Antritt, auch gerade mit der Größe, aber der Topspeed ist wirklich, glaube ich, sogar am besten im ganzen Defensivbereich.
Ja. Über 34 Stundenkilometer. Dann nenne ich mal die zwei. Ja, ich nenne mal die zwei, Stiller und Akpo, und lass dir mal noch vielleicht ein, zwei andere Namen.
Ja, okay. Ist dir noch ein Flop aufgefallen? Hast du vielleicht noch einen Flop?
Ich fand Baumi tatsächlich ziemlich unauffällig.
Okay, ja, kann ich verstehen. Ist mir jetzt nicht durch explizite Aktionen negativ aufgefallen, aber ist auf jeden Fall negativ aufgefallen, dadurch, dass er so wenig aufgefallen ist, trotz seiner Qualität. Richtig, ja. Das stimmt.
Genau,
Hab ich auch so wahrgenommen. Dann würde ich nochmal Spieler reinwerfen oder willst du noch einen bringen?
Ja gut, ich könnte jetzt noch einen sagen, der quasi so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich was vorwegnehme, aber ich werde ihn jetzt einfach mal sagen, weil ich mich jetzt nach zwei Spieltagen schon nicht entschuldigen möchte, aber vielleicht ein bisschen, vielleicht mal zwei Ruderstöße werde ich jetzt mal zurückrudern. Ich habe ja wirklich die Meinung gehabt, dass Brun Larsen den ersten Spieltag bei uns spielen wird und dass sich dann sehr, sehr schnell rauskristallisieren wird, dass er es nicht packt, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass er langfristig den Startplatz hält. So, jetzt haben wir den zweiten Spieltag hinter uns und er hat zwei Tore in zwei Spielen und er hat wieder gut gespielt. Also auch unabhängig vom Tor. Er wirkt spritzig, er wirkt selbstbewusst, er macht die Tore. Ich finde es auch wirklich sehr gut von Sebastian Hoeneß, dass er sagt, obwohl Brun Larsen jetzt in beiden Spielen getroffen hat, dass er trotzdem sagt, so, Brun Larsen ist jemand, warum auch immer, vielleicht auch, weil er jetzt wenig Spielerfahrung hatte im letzten Jahr. Oder einfach, weil es gibt ja so Spieler, die sind nur für 60 Minuten gemacht. Dass es so ist, 62. Minute, Brun Larsen raus, frischer Wind mit Adamian. Das finde ich sehr gut. Und das unabhängig von der Leistung von Jakob, einfach zu sagen, so, 60. Minute, die Luft wird jetzt langsam raus sein bei JBL. Und dann kommen wir mit Adamian, der sich's ja auch mehr als verdient hat, 30 Minuten zu bekommen.
Ja, absolut. Kann ich nur zustimmen. Während Larsen im ersten Spiel zwar dieses Tor gemacht hat, aber noch nicht so richtig spritzig auf mich wirkte, wirkte er tatsächlich gegen Berlin auch spritzig und auch abgesehen vom Tor gut. Also auf jeden Fall eine deutlich überdurchschnittliche Leistung und eine positive Überraschung der ersten Spiele jetzt, Jakob Brun Larsen. Das Einzige, was mir bei ihm noch aufgefallen ist, sein Torabschluss war wirklich nicht gut. Da hat es schon auch ein bisschen was mit Glück zu tun, dass der da ins Tor rutscht. Aber sei es drum. da habe ich nur wirklich schon, als er geschossen hat im Stadion, weil da war meine Perspektive wirklich gut gedacht, eieiei, das war nicht so gut. Und dann rutscht er doch noch so halb durch die Beine durch, also drei Kreuze.
Aber nee, ich glaube, er ist nicht durch die Beine. Er ist nicht durch die Beine.
Aber so unter den Beinen durchgerutscht. Also den...
Ja, er ist so, ich glaube, er ist so über die Hand von Lute gerutscht. Also es sah wirklich sehr unglücklich aus von Lute. Aber sei es drum, er hat sein Tor gemacht und... Unabhängig davon, dass der Abschluss vielleicht jetzt nicht eine 10 von 10 war, war trotzdem der Laufweg und die Mitnahme des Balls
richtig.
Überragend. Den musst du auch erstmal so mitnehmen und den Laufweg so antizipieren, ohne im Abseits zu stehen, sich so vom Gegenspieler lösen. Und dann natürlich muss man auch herausheben, unsere Verteidigung mit Posch und Vogt haben sich den Ball da hinten rumgespielt, haben plötzlich die, waren geduldig, sehr gut, haben plötzlich die Lücke gesehen, Kramaric hat sich auf der 10 freigemacht, Lücke gesehen durch zwei, drei Mann, Kramaric komplett frei und dann ist natürlich Kramaric individuelle Klasse, wie ich eben gesagt habe, Genie gegen Genie, Kramaric gegen Kruse, den kann nicht nur Kruse, den kann auch unser Kramer und er spielt ihn natürlich genau in den Fuß.
Toller Pass, genau. Und alleine wegen dem Pass muss man natürlich Kramaric auch wieder eher auf die Seite der Tops packen, völlig zu Recht. Ganz kurz noch, was mir bei JBL noch aufgefallen ist, wie schon im Spiel gegen Augsburg war es eben so, dass er auf seiner Seite ganz klar der dominante Part war gegenüber Ryerson und Friedrich, also die ihn nicht so richtig in den Griff bekommen haben. Was ja sonst immer irgendwie negativ aufgefallen ist. Also irgendwie hatte man immer das Gefühl bei ihm, 1 gegen 1 ist nicht so sein Ding, was ja gerade auf dem Außensturm eben das Wichtigste fast ist. Und das war jetzt das zweite Spiel in Folge wirklich wieder gut. Genau, aber ich habe noch mehr Namen aufgeschrieben. Natürlich auch Stiller, da sage ich jetzt nichts mehr zu. Und Kramer habe ich gerade schon erwähnt, aber da kann man sich die Erläuterung in dem Fall auch sparen. Kevin Akpoguma habe ich tatsächlich auf beide Seiten geschrieben. Er hat insgesamt wirklich ein absolut solides Spiel gemacht, nur er steht bei mir auch so in Klammern auf der Seite der Flops, deswegen, weil trotz der Torchancen, die Union Berlin hatte, wage ich mal die gewagte Aussage, dass wir das Spiel gewonnen hätten, wenn Akpo nicht so unglücklich agiert. Das ist überhaupt nicht seine Schuld, aber es ist einfach eine sehr unglückliche Aktion beim 2:2, wo der Ball eigentlich schon geklärt war.
Ja, selbstverständlich. Also da denkt man sich wirklich als Fan, hä? Der ist drin? Wie konnte das jetzt passieren? Also Baumann pariert ihn und man denkt sich einfach nur, ah ja, okay, jetzt lenkt er ihn ab oder Akpo hat ihn, köpft ihn jetzt zur Eckballfahne oder was auch immer und auf einmal nimmt er ihn da so komisch an und muss man auch dazu sagen, Awoni gedankenschnell und spitzelt ihm dann Volley vom Fuß runter sozusagen. Also Kompliment auch wirklich an Awoni, den macht auch nicht jeder so. Auch wenn es natürlich nicht die beste Lösung war von Akpo.
Ja, genau. Also eigentlich, wie gesagt, trotzdem ein absolut solides Spiel. Nur das fand ich eben in diesem Fall irgendwie bitter, weil so vom ganzen Gefühl her vom Spiel hatte ich eben den Eindruck, dass es nicht mehr gekippt wäre. Obwohl Union wirklich ordentliche Torchancen hatte, aber in der zweiten Halbzeit war es ja generell nicht mehr ganz so prall. Ich habe auf der Flop-Seite noch einen Namen, der noch nicht genannt wurde. Ich kann es auch nicht mit Statistiken belegen, aber mir sind 2, 3 Situationen aufgefallen, ganz konkret im Stadion, die mich sehr negativ überrascht haben, im Vergleich zu dem, wie er sonst spielt. Und er war einfach, anders als sonst, überhaupt kein Stabilisationsfaktor. Und zwar war das Sebastian Rudi.
Ja, da wollte ich gerade sagen, ja.
Und das spiegelt sich auch zum Beispiel in der Kickernote nicht. Doch. Der Kicker sieht es tatsächlich genauso wie ich. Ich bin da irgendwie verrutscht. 4,5 für Sebastian Rudi, muss ich leider mitgehen. Wirklich, er hatte 2 katastrophale Ballverluste und hat eben auch nach vorne nicht viel gemacht. Stiller hat das gefühlt so ein bisschen kompensiert in dem Spiel.
Ja, das stimmt. Und die Aktion oder beziehungsweise die Reaktion kam ja dann auch. Man hätte natürlich auch drüber nachdenken können, als Samaseku dann reinkam, ob man Stiller rausnimmt, aber es hat in diesem Fall in der 79. Minute Rudi getroffen. Was natürlich auch eine Reaktion auf das eher schwache Spiel von Sebastian war.
Ja, denke ich auch. Eine Sache hat mich noch überrascht, eben zum Spiel, vielleicht hast du da noch einen anderen Punkt, und zwar war das eben, es gab ja 4 Einwechslungen und das war das, obwohl er offenbar völlig fit gewesen wäre, Dennis Geiger keine Sekunde bekommen hat. Das hat mich tatsächlich überrascht.
Hat mich auch überrascht. Aber bist du dir denn 1000%ig sicher, dass er schon wieder 100%ig fit gewesen wäre?
Also für die Minutenanzahl am Ende sicherlich, wenn man auch so sieht, dass er jetzt schon wieder relativ lange im Training war und ja auch Hoeneß Aussagen gehört hat, dass es ja jetzt quasi doch eher eine Vorsichtsmaßnahme war, ihn gegen Augsburg nicht in den Kader zu nehmen.
Ja, ja.
Aber gut,
es kann man wenig dazu sagen.
Ja, wir wissen es nicht genau. Habe ich jetzt auch so ein bisschen was wieder aufgeschnappt zu Dennis Geiger. Müssen wir mal so ein bisschen beobachten, weil da hängt ja immer noch so ein bisschen in der Luft, dass er bis nächstes Jahr nur noch Vertrag hat. Grundsätzlich ein sehr wichtiger Spieler für uns ist, auch von der Spielanlage her, aber bisher keine Anstalten macht, zu verlängern.
Ja, ich muss auch sagen, mit Blick auf sein Potenzial und auch mit Blick auf das, dass er durch seine Verletzungen ja noch nicht das bei uns zeigen konnte, also nur in Ansätzen, was er wirklich kann, ist es mir bei kaum einem Spieler so wichtig wie bei Dennis Geiger, dass er noch bei uns verlängert. Also das würde mir schon sehr wehtun, wenn er uns nächstes Jahr ablösefrei verlassen sollte.
Ja, da hat mir auch Ermin Bircacic was Erläuterndes zu geschrieben und da muss ich auch leider zustimmen. Also es wäre schon hätte ja schon einen sehr faden Beigeschmack, wenn so jemand wie Dennis Geiger dann eben, nachdem wir ihn so lange unterstützt haben in Verletzungszeiten und er eben quasi bei der TSG groß geworden ist, wenn er den Verein ablösefrei verlassen würde. Und das steht ja schon so ein bisschen im Raum, zumal ich hier gerade einen Bericht vorliegen habe, dass laut dem Kicker Eintracht Frankfurt interessiert ist, gerade eben auch, weil er ablösefrei wird.
Ja, schwieriges Thema. Also absolut. Ob ich also da jetzt auf die menschliche Ebene geben will, dass er jetzt uns Sachen schuldig ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde einfach nur, dass, gerade wenn jetzt so ein Verein wie Frankfurt anklopft, mein Gott, also es ist ja wirklich so, dass Dennis Geiger eigentlich nach jeder Verletzung versucht, ihn immer der jeweilige Trainer wieder so zu integrieren und zum Stammspieler zu machen und dann kam immer wieder eine Verletzung dazwischen. Also es ist nicht so, dass Dennis jemals bei uns so wirklich auf dem Abstellgleis stand. Es sind einfach nur diese Verletzungen, die ihn immer wieder zurückschmeißen. Und ich gehe auch davon aus, wir haben ja auch schon drüber geredet, er hätte spielen sollen gegen Augsburg, auf jeden Fall. Und wenn da nichts dazwischen gekommen wäre, dann hätten wir auch natürlich auch mit Dennis Geiger das Spiel gegen Augsburg gewonnen, gar keine Frage. Und dann bin ich mir auch sicher, dass die Aufstellung wieder so gewesen wäre mit Dennis Geiger. Weil wir haben ja darüber geredet, dass Dabur sich eigentlich nach dem Spiel gegen Augsburg keinen weiteren Startelf-Einsatz verdient hätte, gerade mit Blick auf Rütter und Adamian, aber die Aufstellung war einfach 1:1 identisch, weil er einfach gesagt hat, ey Männer, wir haben 4:0 gewonnen gegen Augsburg, warum sollte ich was ändern? Ob jetzt der eine ein bisschen stärker war, der andere ein bisschen schwächer, wir haben 4:0 gewonnen, keine Diskussion, wir starten genau so nochmal.
Ja, da muss man auch sagen, das war der Punkt. Das ist schon eine absolut logische Entscheidung, muss man ganz ehrlich sagen.
Ist so, ja, auf jeden Fall.
Die ich jetzt auch im Nachhinein trotzdem richtig finde, auch wenn man natürlich sagen könnte, Sieg wäre drin gewesen oder Sieg hätte sein sollen.
Ja.
Aus meiner Sicht wäre es das mit dem Block zur Union.
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Dann können wir mal ein bisschen weiterspringen.
Genau, und zwar habe ich noch ein paar, ein bisschen was aus der Rubrik gemischt sozusagen, bevor wir natürlich noch auf das Spiel gegen Dortmund morgen Abend blicken. Und zwar ist das natürlich mal wieder ein Personalblock, weil jetzt wirklich mal was passiert ist. Also Alexander Rosen schafft es jetzt doch peu à peu, dass sich der Kader verschlankt. Was so ein bisschen heimlich still und leise, hat uns ja zumindest für ein Jahr jetzt Maxi Bayer verlassen. Der ausgeliehen wurde. Also sicherlich ein sehr talentierter Junge, bei dem man aber will, dass er jetzt nicht in der Regionalliga Südwest weiter Spielpraxis sammelt, sondern eben auf deutlich höherem Niveau. Und er ist gewechselt zu Hannover 96, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, genau, Hannover.
Genau, ja. Also für ein Jahr ausgeliehen, zweite Bundesliga, bei denen läuft es ja gerade auch nicht so doll. Also gute Entscheidung, ich hoffe, dass er da Spielpraxis sammelt und gestärkt wieder zurückkommt. Man muss bedenken, Maxi Bayer ist 18 Jahre alt. Also von der Seite aus meiner Meinung nach alles gut. Dann gibt es aber auch noch ein bisschen Bewegung bei den Personalien Ishak Belfodil und Joshua Brannett. Belfodil ist, glaube ich, allen aufgefallen, sage ich mal. Für 500.000 Euro angeblich Sockelbetrag wechselt er zu Hertha BSC Berlin. Wir sparen damit natürlich auch schätzungsweise 1,5 Millionen Gehalt, die noch fällig gewesen wären, und verlieren einen Spieler, der keine Einsatzzeiten mehr bekommen hätte. Also aus unserer Sicht bin ich damit absolut zufrieden, auch wenn man natürlich sagen kann, er wäre mehr wert gewesen, aber ich fände es die absolut richtige Entscheidung, muss ich sagen.
Muss ich auch sagen. Wir haben ja uns jetzt wochenlang beschwert, dass wir endlich mal wollen, dass diese sauren Äpfel, sage ich jetzt mal, dass da jetzt mal ein bisschen Schwung reinkommt in die Spieler, wo wir wirklich sagen, die werden keine Einsatzzeiten mehr bekommen. Jetzt ist was passiert und wir kennen die Internas nicht, dann dürfen wir uns jetzt auch nicht beschweren, ob wir jetzt sagen, oh, da wären doch, was weiß ich, 2 Millionen drin gewesen, Ablöse. Also ich glaube nicht, dass es da bei uns an 1,5 Millionen am Ende scheitert. Da ist der Fakt, dass man eben dieses Gehalt einspart und vor allem auch mal Belfodil los ist. Also, dass man ihn nicht mehr, was weiß ich, trainieren lassen muss oder sonst irgendwas. Da ist der Fakt auf jeden Fall deutlich wichtiger. Ja, und er ist natürlich wieder gewechselt zu unserem Big City Club in Deutschland. Also, was die für eine Transferpolitik machen, der absolute Wahnsinn. Überragend. Jeder Spieler zündet. Jeder.
Die sind jetzt schon, auch, wenn man die Tabelle anguckt, ja.
Platz 1, wenn du die Tabelle umdrehst. Überragend. Überragend.
Ja, also es mag vielleicht ungewöhnlich sein, das zu kritisieren. Man könnte ja auch sagen, okay, 500.000, kein Risiko. Sagen auch einige Hertha-Fans jetzt so ein bisschen verteidigen, sehe ich aber anders. Wenn man so ein bisschen die Historie von Ishak Belfodil betrachtet, ihn spielen sehen hat in der Saison 1920 und eben auch weiß, sowohl von Bremen als auch bei uns, dass er doch sozusagen Sprengstoffpotenzial hat innerhalb eines Mannschaftsgefüges und das bei Hertha ja aktuell eh nicht gut aussieht, finde ich es eine absolute Fehlentscheidung von Arne Friedrich und Freddy Bobic.
Achtung, du sagst gerade kein Risiko. Kein Risiko wäre es gewesen, wenn sie jetzt, was weiß ich, europäisch spielen und noch irgendwie einen brauchen, den sie mal reinschmeißen könnten, wenn man in der dritten Pokalrunde gegen Wacker Burghausen spielt, was auch immer, dann wäre es kein Risiko. Wenn du aber überlegst, dass dieser Ishak Belfodil, bei dem seit 2 Jahren gar nichts mehr läuft, der Ersatz für Kunja ist, also dann ist es schon mal ein ganz anderes Blatt, auf das wir hier gucken. Das ist der Ersatz für einen 30-Millionen-Mann, der jetzt zu Atletico Madrid gewechselt ist.
Ja, und zumindest
dann ist das
zumindest
eine absolut... Dann, ja, also auf dem Papier wirkt es auf jeden Fall so. Kunja ist ja jetzt dann gegangen für 30 Millionen, ganz klar. Und Córdoba ist ja auch schon gegangen. Und man muss jetzt sagen, der neue Doppelsturm sozusagen ist, gut, Selke ist ja zurückgekommen. Das ist ja auch so eine weirde Situation, dass auf einmal irgendein Bundesliga-Verein wieder auf Selke setzt, nur weil er im DFB-Pokal gegen irgendeinen Achtligisten einen reingemacht hat. Keine Ahnung, was auch immer. Dann hast du Jovetic und dann hast du jetzt eben Belfodil.
Ja, läuft doch. Also Europa League. Nein, im Ernst, das wird für Hertha nichts werden. Ich verstehe es nicht ganz. Wenn man die Hintergründe ein bisschen beleuchtet, wird klar, okay, auch Hertha muss ein bisschen aufs Geld gucken. Man kann ja auch sonst Strafen bekommen, wenn man immer nur ausgibt und nichts einnimmt. Da bin ich bei den Regeln gar nicht so ganz drin, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, ich bin erstens mal sehr dankbar, dass Hertha ihn genommen hat, aber ich kann die Entscheidung null verstehen. Wenn jetzt irgendjemand sagt, keine Ahnung, aus der belgischen Liga, ich nehme Belfodil und der verzichtet vielleicht auch noch auf viel Gehalt, oder man macht einen Vertrag, dass er Torprämien kriegt und nicht so hohes Grundgehalt oder so, absolut okay. Aber wir kennen ja alle Hertha und Hertha wird sicherlich mehr Gehalt zahlen als wir. Vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund, dass sie sich selber so schön reden von wegen, naja, der hat ja nur 500.000 Ablöse gekostet.
Ja.
Aber also, gut, ich bin sehr dankbar drum und damit farewell Ishak Belfodil, dem wir aber natürlich trotzdem noch dankbar sein wollen für zumindest eine gute Saison.
Ja, und auch, wir wünschen ihm wirklich alles Gute. Also wir können es uns jetzt aus jetziger Sicht nicht vorstellen, dass er jetzt der Heilsbringer wird für die Hertha. Wenn es doch so sein sollte und er schießt seine 10 Saisontore, dann herzlichen Glückwunsch. Dann trauern wir ihn aber trotzdem nicht hinterher, weil bei uns wäre es nicht mehr passiert. Dann hat er eben, was weiß ich, ein neues Umfeld gehabt, einen Trainer, der ihn vielleicht besser würdigt, was weiß ich. Oder er wird wieder ein bisschen spritziger und nimmt wieder ein bisschen ab. Ich weiß es nicht, wo es momentan hakt. Aber bei uns wäre es nicht mehr geworden. Und ich muss auch wirklich sagen, unsere HörerInnen wissen es ja, ich sitze gerade bei mir im Büro, gucke aus dem Fenster auf das verregnete Karlsruhe gerade und habe auch sehr viele Freunde, die KSC-Fans sind. Und der KSC hat ja seit vielen Jahren eine Fanfreundschaft mit der Hertha. Und meine Freunde sagen mittlerweile auch, wenn ich sie darauf anspreche, ob sie da irgendwie noch Sympathien hegen oder so, sagen sie, also mittlerweile, was die Hertha da abzieht, gerade auch beim KSC ist es ja eh so, dass die noch so ein traditioneller Verein sind, der eh viel wettert gegen solche Plastikclubs. Vielleicht auch ein bisschen too much, aber die sagen auch, was die Hertha da abzieht, keinerlei Sympathien mehr für diesen Verein. Also da gibt es wirklich gar nichts mehr, wo man sagen könnte, da fiebert man irgendwie für die in der Bundesliga mit der Hertha mit, weil man ja selbst in der zweiten spielt. Also der Zug ist da auch abgefahren, nur zu dem Thema. Da wird einiges gerade falsch gemacht beim Big City Club.
Dann lass uns doch nach einer kurzen Unterbrechung noch kurz über den niederländischen Philipp Lahm sprechen, bei dem es auch einige Neuigkeiten gibt und ich weiß gar nicht, ob du sie mitbekommen hast. Dazu gleich mehr.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Jonas, du als ein größter Fan hast es bestimmt mitbekommen, die neuesten Entwicklungen um unseren Rechtsverteidiger-Gott Joshua Brennett.
Ja, ich habe irgendwas gelesen mit der U23, dass er sich jetzt da anbieten soll oder sowas.
Ja, ganz genau so ist es nämlich. Etwas kuriose Geschichte und vielleicht zunächst mal, auch mal da gerne eine kurze Erwähnung, was unsere U23 betrifft, die ja einerseits zunächst mit Nick Proschwitz, vielleicht schon mal gehört, Jonas, einen ehemaligen Zweitliga-Torschützen und Stürmer geholt haben und jetzt gerade auf Platz 3 der Tabelle in der Regionalliga Südwest stehen. Und wer hat da vorgestern mitgekickt? Natürlich, Joshua Brennett. 82 Minuten lang hat er gespielt. Beim 3:1 Auswärtssieg. Ich habe den Gegner gerade nicht mehr im Kopf, leider. Sogar mit einer Torvorlage. Und genau das ist jetzt der Plan. Ich übersetze es vielleicht mal ganz simpel, so wie das in der Kicker-Meldung klang. Man findet absolut keinen Abnehmer für Brennett. Niemand will ihn, deswegen ist jetzt die letzte Hoffnung von Rosen, zu sagen, okay, er kickt jetzt bei der U23 mit, um zu zeigen, dass er noch ein bisschen kicken kann. Und das hat er jetzt auch gemacht, hat immerhin eine Torvorlage gemacht und man hört wohl auch, dass er es wohl auch gut gemacht haben soll, aber es ist eben auch Regionalliga. Und das ist doch irgendwie auch eine sehr ulkige Geschichte, finde ich.
Ja, aber ich finde es auch absolut verständlich. Also nicht mal deswegen, weil man jetzt sagt, er soll sich anbieten, er soll vielleicht in der Regionalliga zeigen, dass er noch gerade auslaufen kann, damit vielleicht irgendein Zweitligist kommt und bietet, sondern gar nicht das, sondern man findet ja keinen Abnehmer und der Vertrag wird ja auch nicht aufgelöst. Das heißt, man zahlt für ihn Geld, also kann er auch mit diesem Geld wenigstens ein bisschen was bringen für die TSG. Und wenn man sagt, okay, Sebastian Hoeneß plant überhaupt nicht mit ihm, seit über einem Jahr, dann soll er sich halt auch nicht zu schade sein für die zweite Mannschaft, mit der wir ja auch Ansprüche haben. Also sonst holt man ja nicht so einen guten, erfahrenen Stürmer wie Nick Proschwitz, den du gerade angesprochen hast. Also da wird ja auch Wert drauf gelegt, dass die zweite Mannschaft erfolgreich ist.
Genau, man will ja also, man will ja wohl mittelfristig auch in die dritte Liga, so hieß es zumindest letztes Jahr vom ehemaligen Chef der TSG-Akademie. Also ich glaube, das sollte jetzt kurzfristig noch kein Ziel sein, gerade eben, weil die letzte Saison auch so mies lief und man im hinteren Mittelfeld landete. Aber was ich damit sagen will, man will die tendenziell in der Regionalliga Südwest schon oben mitspielen. Und da bin ich mal sehr gespannt. Am Samstag spielt die zweite Mannschaft in Homburg und ob da Joshua Brennett auch wieder die Rechtsverteidigerposition beackert und ob man dann vielleicht auch noch einen Abnehmer für ihn findet, denn das Transferfenster schließt ja eigentlich in 5 Tagen, am 31.08.
Ja, bin ich mal gespannt und auch wie es mit Kasim Adams Nuhu weitergeht. Weil da muss ich noch sagen, ein Punkt. Es gibt ja jetzt, also Thema Innenverteidigung. Es gibt ja jetzt schon lange diese Meldung, dass Bayern München Chris Richards gehen lässt, aber erst am Ende des Transferfensters. Was
und
jetzt dann
ist. Und für 10 Millionen etwa nur. Und nicht für
genau. Ihn. Sie wollen 10 Millionen scheinbar. Und scheinbar heißt das jetzt auch, dass Rosen oder wer auch immer Verantwortliche der TSG sagen, 10 Millionen sind zu viel. Kann ich nicht nachvollziehen. In einer Welt, wo wir 2018, 2019 8 Millionen für Adams Nuhu zahlen, wo wir, was weiß ich, 6 Millionen oder sowas für Nordfight gezahlt haben, der 28 war. Und dann haben wir Chris Richards, ein mega talentierter, junger Innenverteidiger, der sogar bei uns schon gezeigt hat, dass er es kann, der Sebastian Hoeneß gut kennt. Sebastian Hoeneß wird bestimmt auch sagen, bitte gebt mir den Jungen.
Ja, ja,
der will. Und dann sagen wir, 10 Millionen gerne. Sind zu viel? 10 Millionen sind zu viel bei denen, also ich verstehe ja, dass bei uns bei der TSG seit Jahren nicht das ausgegeben wird, was eingenommen wird. Das finde ich auch gut, weil dadurch verhindert man auch, so ein Club zu werden wie die Hertha. Wenn man 40 einnimmt für Joel Linton oder 20 für Volland oder alles mögliche, 25 für Süle, Schulz, alles mögliche, dass man nicht 1:1 das ausgibt. Aber dann bei Chris Richards 10 Millionen, das ist nicht zu viel. Da würde ich zuschlagen.
Also ich sehe es ganz ähnlich. Mein Punkt wäre, wenn man jetzt wirklich sagt, und ich gehe weiterhin davon aus, man verkauft Flo Grillitsch für, sagen wir mal, 11 Millionen, dann würde ich auf jeden Fall Chris Richards auch kaufen. Wenn man Grillitsch nicht verkaufen kann oder will, weiß ich nicht sicher. Weil, wie gesagt, wir kennen ja alle so ein bisschen den TSG-Weg und da wird auf keinen Fall Geld aus dem Fenster geschmissen. Andererseits, was ich auch schon gelesen habe und mir vorstellen könnte, ist, dass Alex Rosen taktiert. Und am Ende ihn vielleicht für 8 oder 9 Millionen bekommt.
Das könnte natürlich auch sein. Aber wenn es wirklich so sein sollte, dass er gerade Spielchen spielt und in Wirklichkeit ihn unbedingt haben möchte und traurig dasitzen würde am 1. September, wenn er noch in München hockt oder sonst wo, dann sollte er gucken, dass er das Spielchen nicht zu weit treibt. Weil Chris Richards hat einen Marktwert von 7,5 Millionen, ist 21 Jahre alt. Und der FC Bayern verlangt nicht 20 Millionen. Also es ist nicht mega übertrieben. Und jetzt da wegen, ähnlich wie bei Belfodil, weißt du, da machst du bei Belfodil, lässt ihn für 500.000 gehen und verlangst nicht irgendwie 1,5 Millionen, weil du sagst, ach komm, die Million passt schon. Und bei Chris Richards willst du dann wegen einer Million oder wegen 1,5 Millionen noch feilschen? Sehe ich irgendwie nicht ganz.
Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir haben dann natürlich auch die Innensicht nur sehr bedingt. Das ist natürlich ganz klar. Müssen wir abwarten, aber es wird sicherlich noch was tun. Und der Kicker vermeldet sogar auch, und das überrascht mich, dass wir wohl noch einen Offensivdribbler in Anführungszeichen verpflichten wollen, was auch immer das heißen mag.
Ja, Sebastian Hoeneß hat ja gesagt, es gibt keine Gespräche mit Ritsu Doğan.
Nee. Er hat gesagt, es gab kein persönliches Gespräch mit ihm. Also ich weiß nicht, wie ausgefuchst Hoeneß da selbst ist. Vielleicht gab es ja ein Gespräch über Ecken. Also, dass Alex Rosen mit ihm gesprochen hat, wäre nach diesen Aussagen immer noch möglich. Mhm. Wir wissen es nicht. Aber alleine mal die Meldung.
Vielleicht haben sie sich ja auch Briefe geschrieben. Dann wäre es ja auch nicht persönlich.
Ja, genau. Also, kann natürlich auch sein. Mich hat einfach nur die Meldung. Ich finde einfach die Meldung nur interessant, dass es wohl noch einen Offensivdribbler geben könnte, geben soll. Und da ist eben der Einzige, der gehandelt wird aktuell, eben Ritsu Doğan, der jetzt bei PSV Eindhoven unter Vertrag steht.
Ja, wir bleiben gespannt.
Und
dann kommen wir doch noch zu unserem Abschluss, nämlich unser Lieblingsgegner kommt wieder am Freitag. Oder genau, beziehungsweise wir fahren hin dieses Mal.
Unser Lieblingsgegner. Ja, und ich habe es mal wieder gemacht, einfach auch, weil es gut tut. Jetzt habe ich die Seite geschlossen. Sehr intelligent. Und zwar habe ich die Bilanz von uns in den letzten Spielen rausgesucht. Ich hoffe, ich finde die jetzt schnell wieder. Aber ich versuche die mal aus dem Kopf vorzutragen. Soweit ich mich erinnere, war es nämlich so, dass aus den letzten 5 Spielen wir 7 Punkte gegen Dortmund geholt haben und damit mehr als Dortmund gegen uns geholt hat. Was ja wirklich schon ein bisschen erstaunlich ist, wenn man einfach sieht, wie viel stärker der Dortmunder Kader ist als wir und wie viel stärker Dortmund im Schnitt auch die Liga beendet. Jetzt gucke ich hier nochmal genau. Die letzten 5 Spiele in chronologischer Reihenfolge, also begonnen mit dem jüngsten. 2:2, 1:0 für Dortmund, 4:0 für uns, 2:1 für uns und 3:3. Und wenn man sogar noch weiter zurückgeht, auch gut. Also es ist zum letzten Mal 2017 passiert, dass 2 Spiele in Folge verloren gingen. Sonst ist das eigentlich nie passiert. Wir haben eine absolut gute Bilanz gegen Dortmund. Und Dortmund hat ja auch die Saison nicht ideal begonnen.
Siehst du da auch gerade bei der Statistik, wie es denn aussieht, wenn wir in Dortmund spielen? Ob wir da größere Probleme haben als daheim?
Du stellst unangenehme Fragen. Ich werde das natürlich prüfen. Jetzt muss ich hier... Ah ja.
Ja. Gut, ich kann ja in der Zeit schon mal was anderes sagen. Also, was man jetzt natürlich sagen muss, du hast es gesagt, Dortmund steht gerade auf Platz 7. Sie haben verloren gegen den SC Freiburg. In Freiburg 2:1. Und man muss sagen, ich habe die Konferenz samstags mit Freunden geschaut und wir alle saßen da vor dem Anpfiff und haben gesagt, das wird sauschwer für Dortmund. Ich glaube, Dortmund gewinnt nicht. Und als dann in der Konferenz die Schreie kam, Tor in Freiburg, waren wir uns alle sicher, in der 6. Minute, das ist das 1:0 für Freiburg. Und genau so war es. Man kann es nicht erklären, das ist irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz, dass in Freiburg Dortmund verkackt. Und genau so war es. Jetzt kann man natürlich sagen, kommt jetzt Dortmund beim nächsten Heimspiel so ein bisschen mit einer Wut im Bauch. Kann natürlich gut sein. Und also ich bin mir sicher, dass Dortmund jetzt auf jeden Fall, gerade auch mit so ehrgeizigen Typen wie Haaland, jetzt das dritte Spiel, der dritte Spieltag gegen uns auf jeden Fall gewinnen müssen, fast schon.
Ja, klar. Sonst wird auch Neutrainer Marco Rose sehr schnell in die Kritik geraten, der ja auch seine Saison bei Gladbach absolut nicht gut beendet hat, wie wir ja alle wissen. Ja, also interessant ist sicherlich auch, oder schwierig für Dortmund macht das natürlich, dass natürlich Sancho weg ist, neuerdings auch noch Thomas Delaney und sich die Mannschaft neu finden muss. Daniel Malen, sicherlich ein Top-Talent von Eindhoven, ist noch nicht allzu lange da, hat es meiner Beobachtung nach auch nicht besonders gut gemacht. Gegen Freiburg wurde ausgewechselt und da muss sich die Mannschaft jetzt neu finden, zumal Malen eben, wie typisch für Dortmund, ein sehr, sehr junger Typ ist und eben aus der niederländischen Liga kommt, die natürlich bei weitem nicht das Niveau der Bundesliga hat, wenngleich er natürlich auch internationale Erfahrung hat, in der Champions League zum Beispiel, aber das muss sich noch finden. Und auch sonst hat Dortmund jetzt noch nicht alle Spieler komplett zur Verfügung, so wie ich das hier sehe. Wird Thorgan Hazard ausfallen, wird Morey ausfallen, Zagadou und Schmelzer. Natürlich sieht das immer noch besser aus als bei uns, aber es zeichnet sich aktuell nicht unbedingt ab, dass Dortmund die Bayern diese Saison ärgern können, wenngleich es für Bayern ja auch nicht ideal losging.
Ne, also es wirkt schon, als hätte Dortmund auf jeden Fall weniger Qualität als letztes Jahr und das nicht nur wegen Sancho. Jetzt zum Beispiel auch Hummels hat ja auch gefehlt, auch wenn er natürlich nicht der Schnellste ist. Das ist ein unfassbarer Stabilisator da hinten, der auch seine Nebenspieler besser macht, der ein gutes Stellungsspiel hat, der gut in der Luft ist. Mhm. Der wurde jetzt wieder in der 79. Minute gegen Freiburg eingewechselt.
Der war angeschlagen, das heißt, ne?
Ja, da gibt es, gut, da gibt es ja jetzt auch hier die ganze Zeit, wenn man die Bunte oder die Gala durchblättert, da wird ja der Name Hummels mittlerweile öfter genannt als bei der Sportbild. Durch diesen, was weiß ich, Scheidungskrieg mit seiner Frau oder was auch
gibt's
immer.
Gibt es den überhaupt wirklich? Also ich bin ja, was Boulevard betrifft, überhaupt nicht im Thema, aber ich habe das auch gelesen und ich habe es nicht rausgefunden, ob das stimmt. Stimmt das jetzt oder nicht?
Scheinbar schon. Also man kriegt da nicht wirklich was raus, außer dass seine Frau oder seine Ex-Frau oder was auch immer die ganze Zeit nur irgendwelche Bilder aus dem Urlaub postet. Keine Ahnung. Also das hat uns nicht zu betreffen, jetzt aus fußballerischer Sicht. Natürlich bleibt den beiden nur zu wünschen, dass sie irgendwie ihren Weg gehen oder auch die Kinder dann nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber aus fußballerischer Sicht sollte das jetzt mal die zweite Geige spielen.
Ja, ja.
Wäre natürlich auch wichtig für Dortmund, wenn Hummels wieder spielen würde, dann müsste Witzel nicht in einer ungewohnten Position Innenverteidigung spielen. Dann auch Schulz, der ja die ersten Spiele jetzt gemacht hat, ist verletzungsbedingt runter. Da ist natürlich der eigentliche Linksverteidiger Guerrero wieder eingewechselt worden. Auch der kann gegen uns wieder spielen. Und ja, auch ob Paslak Rechtsverteidiger gegen uns spielen wird, ist auch natürlich sehr fraglich. Also ja, ich könnte mir schon sehr gut vorstellen. Der
ja auch Schwierigkeiten hatte.
Absolut. Ja, ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass es ein anderes Dortmund personell sein wird gegen uns als gegen Freiburg.
Absolut. Also ich glaube wieder, dass es ein Spiel wird, das natürlich nicht leicht wird, aber in dem wir auf jeden Fall Chancen haben. Auch wenn es ganz gut losging. 5-2, glaube ich, gegen Frankfurt war das erste Spiel. Aber die Dortmunder wirken noch überhaupt nicht so richtig stabil und da wirken wir von der Grundtendenz schon stabiler. Gleichzeitig hat natürlich Dortmund deutlich die besseren Einzelspieler, muss man auch sagen.
Ja, auch gerade wenn man das erste Spiel sich anguckt. Also Lienhardt und Schlotterbeck hatten Haaland absolut im Griff, die haben den vernichtet. Aber das erste Spiel gegen Frankfurt, da hat ja Haaland gemacht, was er möchte und darauf wird es ankommen. Es ist leider so. Also Reus ist für mich jemand, das ist ein guter Fußballer, aber Reus ist für mich jemand, momentan wirkt es so, als ob Haaland entscheidet, ob er Reus gut wirken lässt. Und es wird darauf ankommen, ob wir Haaland bremsen können. Und da muss man ja eigentlich fast sogar den umgekehrten Weg gehen und vermuten, so wie wir am ersten Spieltag Akpo auf die rechte Seite gestellt haben, um Vargas in den Griff zu bekommen, müsste man ja jetzt sogar fast überlegen, ob man Akpo diesmal in die Innenverteidigung holt, um einen zu haben, der halbwegs dieses Tempo mit Haaland mitgehen kann. Weil das ist schon eine unfassbare Tempomaschine.
Ich schwöre auf meinen rechten Arm, ich wollte gerade oder jetzt gleich genau das Gleiche fragen oder sagen. Nämlich, dass ich dann meinte, ja, unsere Viererkette wirkt ja eigentlich ganz stabil, aber bei Haaland ist natürlich das Tempo ein großes, großes Problem. Und Vogt ist mir auch wieder live im Stadion aufgefallen, trotz seines Alters, absolut solide, was das Tempo angeht, auch gegen Avoni. Aber Posch hatte da Probleme. Ich erinnere mich noch genau an eine Situation, da hat Akpo die Situation sozusagen gerettet. Weil man gemerkt hat, Posch wäre nicht mehr hinterhergekommen. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, was passiert? Wird Posch Rechtsverteidiger? Reicht es schon wieder für unseren Liebling Karajabek? Also er hat schon fleißig mittrainiert. Er ist übrigens auch natürlich im Stadion gewesen, ist relativ nah an mir vorbeigelaufen. Also möglich wäre es natürlich, birgt das natürlich auch ein gewisses Risiko, muss man sagen.
Ja, aber es wäre schon unfassbar wichtig. Auch wenn man diese Offensivwege von Pavel kennt, der es ja auch schon oft genug gezeigt hat, solche Akzente setzen zu können gegen Dortmund, wird schon verdammt wichtig sein. Also ich tendiere dazu gar nicht, weil Posch schlechte zwei Auftritte hatte, sondern einfach nur aus taktischen Gründen Raum und Pavel Außenverteidiger spielen zu lassen, wenn es bei Pavel wieder gehen sollte.
Ja.
Und in der Mitte Vogt und Akpo Innenverteidigung. Einfach nur aus taktischen Gründen, nicht wegen einer schlechten Leistung von Poschi.
Gehe ich absolut mit d'accord. Kurzer Einwand, was ist, wenn man sagt, für Pavel reicht es nicht, für die Startelf reicht es bestenfalls zum Einwechseln. Was machen wir dann?
Posch Rechtsverteidiger.
Okay, gut.
Das reicht nämlich. Also Dortmund hat das Tempo vorne, nicht auf den Flügeln.
Ja, okay, interessanter Punkt, ja. Schulz würde da ja wahrscheinlich dann auch wieder hauptsächlich den Flügel beackern, der ja auch bei weitem nicht mehr in der Form ist, die wir sozusagen von ihm kennen. Rechnest du sonst noch mit Änderungen bei uns? Vielleicht nochmal ganz kurz eben hier ein Update. Also Karajabek könnte wieder mit dabei sein. Auch Grilic könnte wieder mit dabei sein. Das ist ja auch eher unser Gefühl, dass er geht. Und überhaupt nicht bestätigt. Er hat jetzt wieder einige Einheiten mit absolviert. Das konnte man auf Instagram unter anderem verfolgen. Also Grilic könnte in den Kader rücken, wenn man das denn will, wenn er nicht schon halb weg ist. Das wissen wir ja nicht. Auch Geiger ist sicherlich wieder eine Option für die Startelf, während ich bei Bebu das Gefühl habe, dass das noch etwas dauern könnte. Aber es gab aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, Jonas, noch keine PK.
Ja, das stimmt auch. Die wird wahrscheinlich heute im Laufe des Tages noch kommen.
Ja.
Eine Personalie noch, die ich glaube spielen wird, Samar Sekou.
Gut möglich, also wahrscheinlich meinst du dann Samar Sekou für Rudi.
Oder für Stiller sollte Hoeneß vielleicht ihm dieses ganz große Spiel noch nicht ganz zutrauen.
Ja, ja,
okay. Also auch das wäre dann keine Entscheidung gegen Stiller, sondern für die Erfahrung von Rudi und Samaseku.
Okay, sehr gespannt.
Wäre aber auch nicht, ja, ich wäre aber auch nicht enttäuscht, wenn Stiller natürlich spielt. Das ist natürlich auch ein Spiel, in dem man unfassbar wachsen kann.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Sonst rechne ich nicht so mit vielen Änderungen, wo ich gespannt bin, ist jetzt natürlich nochmal die Position des Mittelstürmers. Mit Bebou rechne ich noch nicht. Dabur hat es solide gemacht. Rütter ist diesmal auch nicht besonders positiv aufgefallen, sodass er sich nicht direkt aufdrängt. Da bin ich gespannt. Ich habe nur das Gefühl, dass eben Rütter der bessere Einwechselspieler ist und Dabur jetzt gerade auch so gegen Berlin so ein bisschen die Arbeiterrolle vorne eingenommen hat, wenn du weißt, wie ich meine.
Ja, das ist es. Und diesmal bin ich auch anderer Meinung als vor dem Spiel gegen Berlin. Diesmal sage ich, dass Dabur wieder spielen wird von Beginn an.
Ja, also mein Gefühl ist das auch, und zwar gar nicht, weil er jetzt in Topform wäre, sondern weil ich irgendwie das Gefühl habe, okay, Dabur ist ein guter Mann, auf jeden Fall fürs Gegenpressing, der ist fleißig, der hat eine gute Einstellung und wird dann halt vielleicht einfach nach 60 Minuten runtergenommen und dann kommt eben Rütter oder Adamian.
Genau, weil wenn du einen Dabur, du hast es gerade richtig gesagt, wenn du einen Dabur einwechselst in der 60., 70., dann geht da meistens wirklich gar nichts mehr.
Und ja, das ist oder, eben bei Rütter und bei Adamian. Oder eben gegen andere Gegner. Also so ein Dabur könnte ich mir schon dann eher vorstellen, wenn du gesagt hast jetzt taktisch, okay, du beginnst mit einem schnellen, du machst mal eine Überraschung und sagst mal, du machst Adamian als Mittelstürmer oder was weiß ich, einen schnellen Flinken und dann liegst du aber hinten gegen ein Team, das mauert. Dann ist es natürlich vielleicht sinnvoll, mal einen Dabur einzuwechseln, aber grundsätzlich hast du recht, Dabur ist nicht so unbedingt der Typ Einwechselspieler. Richtig.
Ja. So, damit wären wir eigentlich am Ende. Mhm. Ich finde, dieses Spiel gegen Dortmund wird super interessant. Freitag, 20.30 Uhr auf The Zone. Dieses Spiel, auch wenn es blöd klingt, wird so ein bisschen entscheiden, ob es ein sehr guter Saisonstart war, ob es ein mittelmäßiger Saisonstart war. Ein schlechter kann es eigentlich nicht mehr werden, aber ob es ein guter, ein sehr guter oder eben nur ein normaler Saisonstart war. Und deswegen sind wir sehr gespannt. David, dein Schlusswort, wie geht's aus?
Boah, also ich kann einfach, wenn ich die Historie sehe, fast nicht mehr gegen uns tippen und tippe daher auf ein 1:1.
Ich sag 2:2.
Okay, hoffen wir mal, dass es in diese Richtung geht und damit wäre ich auch zufrieden. Damit würde ich auf jeden Fall das Adjektiv guter Saisonstart benutzen. Beim Gedenken nochmal zum Abschluss hier, wir stehen aktuell auf Tabellenplatz 2. Stop.
Exakt.
Jetzt ist mir der Gag entfallen. Stop the count, sagt Donald Trump und das habe ich auch mehrfach auf Twitter gelesen. Wäre ich mit einverstanden, muss ich sagen.
Absolut. Und damit sind wir am Ende, wünschen euch ein wunderschönes Fußballwochenende und sagen ciao, ciao.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.